Abgeordnete des Deutschen Bundestages, nach einem alten Gebrauch wird die erste Sitzung eines neuen Parlaments eröffnet durch das an Jahren älteste Mitglied des Hauses. Ich bin geboren am 14. Dezember 1875 und frage, ob sich ein Mitglied im Hause befindet, das zu einem früheren Termin geboren ist. Offenbar ist das nicht der Fall, dann erkläre ich die erste Sitzung des Bundestages der Bundesrepublik Deutschland für eröffnet. Meine Damen und Herren, der Zufall hat es gefügt, dass ich als Alterspräsident vor Ihnen stehe, als einer der Vertreter der alten deutschen Hauptstadt Berlin. Und in uns kommt zum Ausdruck der einhellige Wunsch seiner Bewohner, in dieses neue Deutschland einbezogen zu sein und die Hoffnung, dass dieser Wunsch durch Ihre Arbeit bald seine Erfüllung finde. Aber nicht minder hoffnungsvoll, ja, ich möchte sagen, Erlösung heischend, sind auf uns gerichtet heute die Augen jener Millionen deutscher Landsleute, die in den deutschen Ostgebieten wohnen und denen Besatzungsmacht oder fremde Verwaltung gewaltsam verwehrt, mit in diesem Saale zu sitzen und mit uns zu beraten. Indem wir die Wiedergewinnung der deutschen Einheit als erste unserer Aufgaben vor uns sehen, versichern wir gleichzeitig, dass dieses Deutschland ein aufrichtiges, von gutem Willen erfülltes Glied eines geeinten Europas sein will.
Mit diesen Worten eröffnete Paul Löbe, der langjährige Präsident des Weimarer Reichstages, am 7. September 1949 den ersten Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Frau Präsidentin des Bundesrates, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir feiern heute 75 Jahre Deutscher Bundestag. Auf der Ehrentribüne begrüße ich auch unseren ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff sowie meine Amtsvorgängerin und Amtsvorgänger Rita Süssmuth, Wolfgang Thierse und Norbert Lammert. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Während Paul Löbe den ersten Deutschen Bundestag eröffnete, standen Tausende auf der Bonner Rheinpromenade. Die Eröffnungssitzung wurde per Lautsprecher nach draußen übertragen. Die Bonner Betriebe hatten geschlossen, die Kinder schulfrei. Sogar die nächtliche Ausgangssperre wurde aufgehoben. Es herrschte Feierstimmung in einem Land, das ansonsten vor allem Not kannte. Deutschland war geteilt. Der Alltag der Menschen von Mangel und Kriegszerstörung bestimmt. Eine neue deutsche Demokratie schien ein gewagtes Experiment. Nach 12 Jahren Diktatur, dem Zweiten Weltkrieg und dem Menschheitsverbrechen des Holocaust. Viele der Bundestagsabgeordneten hatten unter den Nationalsozialisten gelitten. Gleichzeitig saßen im ersten Bundestag die Gegner der Demokratie, von ganz rechts und ganz links. Und selbst unter den überzeugten Demokratinnen und Demokraten war der Ton nicht selten unversöhnlich. Dennoch war die Bilanz der ersten Wahlperiode beeindruckend. 545 verabschiedete Gesetze, 282 Plenarsitzungen und mehr als 5000 Ausschusssitzungen. Es war vielleicht die größte Leistung dieser ersten Bundestagsabgeordneten. Sie haben die Handlungsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie unter Beweis gestellt. Bald wurde die Auseinandersetzung im Plenum ziviler. Nicht zuletzt, weil die Verfassungsfeinde aus dem Parlament gedrängt wurden, auch mit Mitteln der wehrhaften Demokratie. Der Bundestag ist schnell zu einem erfolgreichen Arbeitsparlament geworden. Ein Parlament mit stabilen Mehrheiten, das die Arbeit der Regierung konstruktiv unterstützt, sie aber auch selbstbewusst kontrolliert. Das Experiment einer zweiten deutschen Demokratie war gelungen. Sehr geehrte Damen und Herren, der Erfolg unserer Demokratie hat sich nicht allein im Parlament entschieden. Wir feiern heute auch den langen Prozess der Demokratisierung unserer Gesellschaft. Im Laufe der Generationen stellten sich die Deutschen der nationalsozialistischen Vergangenheit, wenn auch zunächst nur widerstrebend. Sie entdeckten und nutzten ihre Freiheiten und Rechte. Sie engagierten sich in Parteien und immer stärker auch in der Zivilgesellschaft. Minderheiten stritten erfolgreich für Sichtbarkeit und Anerkennung. Und nicht nur Minderheiten, auch Frauen mussten für Gleichberechtigung kämpfen. Deutschland ist ein liberales und weltoffenes Land geworden. Und es ist vielfältiger geworden. Nicht nur, aber auch dank der Zuwanderung aus den 50er Jahren. Sehr geehrter Herr Baum, Sie haben die Demokratisierung unseres Landes über Jahrzehnte in unterschiedlichen Funktionen mit vorangetrieben. In einem Ihrer Bücher schreiben Sie, und ich zitiere, unser Ziel war es, dass das Grundgesetz mit Leben erfüllt wird. Sehr geehrter Herr Baum, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute zu uns sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Jahr feiern wir nicht nur 75 Jahre Bundestag. Wir erinnern auch an die friedliche Revolution vor 35 Jahren. Sie machte es möglich, dass Paul Löbes Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Deutschland ist wieder vereinigt. Und der Bundestag tagt seit 25 Jahren wieder hier, im Reichstagsgebäude. Die Ostdeutschen haben mit der friedlichen Revolution der Demokratie in ganz Deutschland einen großen Dienst erwiesen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte in dieser Feierstunde auch die Abgeordneten der einzigen frei gewählten Volkskammer würdigen. In nur 180 Tagen verabschiedeten sie 164 Gesetze und 93 Beschlüsse. Das war eine enorme parlamentarische Leistung, die die Volkskammer 1990 auf dem Weg zur deutschen Einheit vollbracht hat. Sehr geehrte Frau Professorin Morina, die Entwicklung der Demokratie in Ostdeutschland ist auch Ihnen besonders wichtig. Als Historikerin weisen Sie darauf hin, dass die breite gesellschaftliche Demokratisierung kein rein westdeutscher Prozess war. Auch Ostdeutsche machten die Demokratie zu ihrem Anliegen, gerade unter den Bedingungen der SED-Diktatur. Sehr geehrte Frau Morina, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Bereitschaft, an dieser Feierstunde mitzuwirken. Sehr geehrte Damen und Herren, die vergangenen 75 Jahre haben immer wieder gezeigt, unsere parlamentarische Demokratie ist offen für neue Themen, neue Anliegen und neue gesellschaftliche Kräfte. Diese Offenheit macht die Demokratie aber auch verwundbar. Nicht erst die jüngsten Wahlergebnisse zeigen uns, viele Menschen trauen der Politik keine Lösung mehr für ihre Probleme zu. Das gibt denen Auftrieb, die auf Wut und Angst setzen, unser Land schlecht reden und einfache Lösungen versprechen. Und die auch nicht davor zurückschrecken, die politischen Mitbewerber verächtlich zu machen. Gleichzeitig wird es anspruchsvoller, Mehrheiten zu organisieren und belastbare wie verlässliche Bündnisse zu schließen. Bei allen Problemen sollten wir nicht vergessen, dass wir in 75 Jahren Bundestag immer wieder bewiesen haben, wir können Krisen bewältigen, trotz harter Kontroversen. Ich bin überzeugt, unsere Demokratie ist stark und wehrhaft gegenüber allen, die ihr schaden wollen. Eine große Mehrheit aller Deutschen hält die Demokratie für die beste Staatsform. Das haben uns auch die mutmachenden Demonstrationen zu Beginn des Jahres gezeigt. Allerdings sind viele Menschen unzufrieden damit, wie Demokratie funktioniert. Wir als Politik sind gefordert, den Zweifeln an der Demokratie zu begegnen, indem wir die konkreten Alltagsprobleme der Menschen angehen, ohne Erwartungen zu wecken, die wir nicht erfüllen können, ohne schnelle Scheinlösungen, ohne den Irrglauben, dass wir unsere Maßnahmen nur einfach besser erklären müssen. Wir müssen die Menschen und ihre Alltagsprobleme ernst nehmen. Das bedeutet auch, den Menschen die schwierigen Abwägungen demokratischer Politik zuzumuten. Denn gute Lösungen brauchen Geduld. Ich bin sicher, so können wir Vertrauen auch wieder zurückgewinnen. Um die Kluft zwischen den Menschen und ihren Abgeordneten zu schließen, müssen wir auch politisches Engagement wieder attraktiver machen und neue Formen der Mitwirkung finden. Immer mehr Menschen empfinden Parteien als nicht mehr zeitgemäß, wünschen sich aber mehr politische Beteiligung. Dieses Engagement der Menschen sollten wir als eine wichtige Kraftquelle für unsere Demokratie nutzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Demokratie ist einmal als die Staatsform der Unzufriedenheit bezeichnet worden. Ich finde, Unzufriedenheit muss für uns Ansporn sein. Es gilt, Kritik ernst zu nehmen und sie als Motor für Veränderung und Fortschritt zu begreifen. In einer Demokratie geht es stets um den fairen Ausgleich von unterschiedlichen Interessen. Deshalb lassen sich auch nie alle Erwartungen und Ansprüche erfüllen. Umso wichtiger ist es, dass Kompromisse nachvollziehbar und inhaltlich gut begründet sind. Wir leben in einer Zeit, in der sich Positionen häufig unversöhnlich gegenüberstehen. Deshalb sind wir alle dazu aufgerufen, uns die Notwendigkeit des Kompromisses wieder öfter bewusst zu machen. Ein Kompromiss kann niemals alle Beteiligten gleichermaßen zufriedenstellen. Das kann aber kein Grund dafür sein, sich hierüber in die Unversöhnlichkeit treiben zu lassen. Lassen Sie uns im Interesse der Menschen die Kraft des Kompromisses für gute und tragfähige Lösungen nutzen. Das ist meine Bitte zum 75. Geburtstag unseres Parlaments an die Kolleginnen und Kollegen hier im Bundestag, aber auch an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Vielen Dank.
Die Bundesrepublik Deutschland ist gegründet. Bis zur letzten Stunde arbeiteten Architekten und Handwerker an der Vollendung des Plenarsaales, dem Kernstück des neuen Parlamentsgebäudes in Bonn. Die konstituierende Sitzung des Bundestages wurde durch den Alterspräsidenten Paul Löbe eröffnet.
Im Mai 1949 unterschreiben die Mitglieder des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz. In den kommenden Jahrzehnten wird im Parlament intensiv debattiert, um Kompromisse gerungen und es werden wegweisende Entscheidungen gefällt. Die 50er Jahre. Die parlamentarischen Debatten um die Wiederbewaffnung unterstreichen die Westbindung der Bundesrepublik. Die erlebt ein Wirtschaftswunder. Auch dank angeworbener Arbeitskräfte aus den Mittelmeeranrainerstaaten, der sogenannten Gastarbeiter. Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus prägt in den 60er Jahren die parlamentarischen Debatten über die Verjährung der NS-Verbrechen. Es kommt zu massiven Protesten einer außerparlamentarischen Opposition gegen die Notstandsgesetze. Kein anderes Thema polarisiert in den frühen 70er Jahren so stark wie die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition. Die Ostverträge provozieren Redeschlachten im Bundestag und weisen neue Wege aus der Blockkonfrontation.
Zum ersten Mal seit 20 Jahren entfernen wir uns nicht weiter voneinander, sondern kommen einander etwas näher.
Die 80er Jahre. Das Parlament streitet über den NATO-Doppelbeschluss. Großdemonstrationen der Friedensbewegung begleiten die Stationierung von Mittelstreckenraketen. In deren Folge kommt es zu neuen Abrüstungsverhandlungen zwischen den Blöcken. Berlin 1989. Die Menschen in der DDR begehren gegen die Diktatur auf und kämpfen in einer friedlichen Revolution für die Freiheit. Der Fall der Mauer markiert einen Wendepunkt in der deutschen Geschichte. Am 9. November 1989 gegen 20 Uhr erreicht die Nachricht vom Mauerfall den Bonner Plenarsaal. Die Abgeordneten applaudieren und singen spontan die Nationalhymne. Bundeskanzler Helmut Kohl stellt knapp drei Wochen später ein 10-Punkte-Programm zur schrittweisen Überwindung der Trennung Europas und der Teilung Deutschlands vor.
Wie ein wiedervereintes Deutschland schließlich aussehen wird, das weiß heute niemand. Dass aber die Einheit kommen wird, wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher.
Am 23. August 1990 stimmt die erste demokratisch gewählte Volkskammer der DDR für die Wiedervereinigung auf dem Boden des Grundgesetzes.
Mit Ja haben 294 Abgeordnete gestimmt.
In ihrer nur sechsmonatigen Legislaturperiode verabschiedet die 10. Volkskammer mehr als 150 Gesetze und fast rund 100 Beschlüsse. In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung tagt der Bundestag noch in Bonn. Im Juni 1991 fällt die Entscheidung für den Umzug nach Berlin.
Und deshalb ist die Entscheidung für Berlin auch eine Entscheidung für die Überwindung der Teilung Europas.
Für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands, Berlin-Antrag, 337 Stimmen enthalten.
Acht Jahre wird es dauern, bis das Parlament von Bonn nach Berlin umzieht. 1998 entscheiden die Abgeordneten nach einer siebenstündigen Debatte über den Abschied von der D-Mark. Mit dem Euro wird eine europäische Gemeinschaftswährung eingeführt und die EU erlebt bald darauf ihre Osterweiterung. Die veränderte Bedrohungslage nach dem 11. September 2001 erfordert neue Gesetze zur Terrorismusbekämpfung. Das Parlament beschäftigt immer wieder die Balance von Freiheit und Sicherheit. Die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 beschleunigt den Weg zu einer grundlegenden Energiewende in Deutschland, während der Bundestag gleichzeitig die Folgen einer globalen Finanzkrise zu bewältigen hat. Akute Krisen bleiben. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie reagiert der Bundestag mit weitreichenden Maßnahmen und Einschnitten. Nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine tritt der Deutsche Bundestag zu einer Sondersitzung zusammen.
Der 24. Februar 2022, markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen.
Der Bundestag billigt umfangreiche Waffenlieferungen an die Ukraine und Investitionen in Rüstungsvorhaben der Bundeswehr. Der Deutsche Bundestag ist das Zentrum der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Hier wird darüber diskutiert und entschieden, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen. Was erhofft sich das deutsche Volk von der Arbeit des Bundestages, hat 1949 Alterspräsident Paul Löbe bei der Konstituierung gefragt. Seine damalige Antwort könnte am Beginn jeder neuen Legislaturperiode stehen.
Dass wir eine stabile Regierung, eine gesunde Wirtschaft, eine neue soziale Ordnung in einem gesicherten Privatleben aufrichten, unser Vaterland einer neuen Blüte und Wohlstand entgegenführen.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, werte Kollegen, ich empfinde es als eine Ehre, hier heute stehen zu dürfen. Und ich bin dankbar, dass ich das noch kann. Ich denke an die vielen Kollegen in all den Jahrzehnten, die an dem Aufbau der Demokratie mitgewirkt haben. Alle Demokraten, wir alle miteinander, haben diese Demokratie aufgebaut, auch wenn wir uns oft gestritten haben. Das Ziel war klar. Und das Ziel haben wir erreicht und das Ziel feiern wir heute, ohne darauf zu verzichten, auch die Bedrohung in den Blick zu nehmen. Es ist das erste Parlament in der deutschen Geschichte gewesen, das erste Parlament, das sich frei entfalten konnte. Und wenn man ein bisschen zurückblickt, zum Beispiel auf die Briten, die haben das schon im 17. Jahrhundert gemacht, mit dem König gestritten. Und einen haben sie sogar geköpft. Und bei uns hat das ziemlich lange gedauert. Aber was dann passiert ist, wir haben keinen König geköpft. Was dann passiert ist, ist eben eine funktionierende Demokratie und die einzige Revolution kommt dazu, die den Deutschen je gelungen ist. Die Revolution in der DDR. Und die Beobachter aus dem Ausland haben Skepsis damals geäußert. Können denn die Deutschen Demokratie? Ja. Sie haben es bewiesen, sie können Demokratie. Und jetzt müssen sie beweisen, dass sie die Demokratie auch tatkräftig verteidigen. Ich erinnere mich an das Wort von Carlo Schmitt, der dann am Ende der Beratung gesagt hat, wir haben euch ein ganz freies Grundgesetz gegeben mit vielen Möglichkeiten. Aber eines müsst ihr im Kopf haben. Wenn diese Freiheit benutzt wird, um sie abzuschaffen, müsst ihr reagieren. Und das müssen wir jetzt tun. Applaus 75 Jahre Bundestag, das ist ungefähr die Zeit meines aktiven politischen Lebens. Und ich sehe die Bedrohung unserer liberalen Demokratie. Ich sehe den Druck autoritärer Kräfte weltweit. Ich habe eigentlich eine solche Situation. Jemand hat gesagt, ein entscheidender Moment in der Menschheitsgeschichte noch nicht erlebt. Und der Kalte Krieg war eine starke Bedrohung, aber mit dem, was wir heute an Brandherden und möglichen Brandherden weltweit erleben und möglicherweise noch erleben werden, das hält damit nicht stand. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir ja nicht nur in einer regionalen Auseinandersetzung, Frau Präsidentin, leben, die stattfindet zwischen Russland und der Ukraine. Es ist der Kampf um eine neue Weltordnung. Die autoritären Kräfte gegen die freiheitlichen Kräfte und einer autoritären Weltordnung, die sich nicht mehr an dem Prinzip der Menschenwürde orientiert. Wir streiten. Wir streiten um Waffenlieferungen an die Ukraine. Einer meiner Großväter ist in Charkow geboren. Ich habe erlebt, wie in den ukrainischen Familien um Söhne getrauert wurde, die zur Befreiung unseres Landes von Hitler ihr Leben geopfert haben. Das sollten wir bedenken, wenn wir heute vor der Frage stehen, ob wir der Ukraine helfen oder nicht. Ich bin ein Kriegskind, ein Flüchtlingskind. Ich habe den Krieg noch erlebt, auch in Dresden, die Bombennacht überlebt. Die Nazi-Diktatur habe ich gespürt. Als Kind verschwanden die jüdischen Mitbürger. Mein Vater zog in den Krieg, aus dem er nicht zurückkam. Wir wurden Flüchtlinge, herausgerissen aus einem geordneten Leben, wie viele damals. Und meine Freunde und ich, wir waren einfach fassungslos angesichts der von Deutschen begangenen Menschheitsverbrechen, den entsetzlichen Holocaust und der Entfesselung eines Weltenbrandes. 55 Millionen Tote. Wie sollten wir damit umgehen als Deutsche? Wir haben uns jedenfalls geschworen, dass so etwas nie wieder geschehen sollte. Aufbau der Demokratie, aber keinen Schlussstrich. Keine Verjährung für Mord. Im Bundestag hat damals eine beeindruckende Debatte über die Verjährung, stattgefunden. Wir wollten genau wissen, was geschehen ist und wer Verantwortung trug. Und das ist bis heute mit einer beeindruckenden Erinnerungskultur geschafft worden. Lassen wir nicht zu, dass sie wieder in Frage gestellt wird. Lassen wir nicht zu, dass sie wieder in Frage gestellt wird. Sie hat unserer Demokratie gut getan. Wir waren anfangs nicht sicher, ob es gelingen würde, das andere Deutschland zu aktivieren. Man befürchtete damals eine Wirtschaftskrise. Wir waren also auf einem unsicheren Terrain. Und es hat ja mit Verlaub lange gedauert, bis das alles umgesetzt worden ist, was im Grundgesetz steht. Das war die Arbeit dann auch dieses Parlaments. Und ich habe damals in meinem Zweifel als 20-Jähriger an Thomas Mann einen Brief geschrieben, der sehr viel nachgedacht hat über die Deutschen und die deutsche Frage und habe ihn gefragt, sind wir auf dem richtigen Wege? Und er hat mich ermutigt und hat gesagt, hat also diesen Zweifel in Spitze genommen und wir haben dann also uns in eine Partei bewegt. Übrigens eine Option, die auch heute besteht. Eine Option, von der wir erfahren haben, dass man eine Menge damit machen kann in einer Partei. Man kann nämlich auch Parteien verändern, man kann sie bewegen. Also wir waren also in einer Partei und dann ging das alles seinen Weg. Und ich sage manchmal und nicht zu selten, hat die Arbeit in einer Partei auch bereichert. Und ich will nicht sagen Spaß gemacht, das auch ab und zu. Aber es hat mein Leben jedenfalls bereichert und ich möchte das nicht missen. Was noch eine ganz große Rolle gespielt damals, wir waren begeisterte Europäer. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Ist das nicht ein motivierendes, faszinierendes Aufruf? Übrigens ein Verfassungsauftrag. 1945 war in verschiedener Hinsicht eine fundamentale Zeitenwende. Sie betraf das Zusammenleben der Völker. Die Menschenwürde wurde zum ersten Mal zum bestimmenden Element der Menschheitsgeschichte. Zum ersten Mal wurde Friedensbewahrung mit dem Schutz der Menschenwürde untrennbar verknüpft in der Charta der Vereinten Nationen und schon in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und das ist dann auch Artikel 1 des Grundgesetzes. Der Parlamentarische Rat hat wunderbare Debatten darüber geführt. Einige wollten einen Gottesbezug, andere bezogen sich auf Kant. Am Ende haben beide festgestellt, in dem Artikel 1 steckt beides, Gott und Kant. Ja, die Menschheit kam wirklich zur Besinnung und in der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht der Satz, in angesichts der Tatsache, dass die Barbarei das Gewissen der Menschheit zutiefst verletzt hat. Ich habe damals gelernt, die Menschheit hat ein Gewissen, eine Besonnenheit war plötzlich da, aller Kulturen. Man fragt sich heute, wäre das noch möglich? Diese Besonderheit, notwendig wäre es angesichts der weltweiten Krisen. Und heute, Sie haben es schon angesprochen, Frau Präsidentin, ist die Kompetenz, das Vertrauen in die Kompetenz der parlamentarischen Demokratie gesunken. Und das macht uns tief besorgt. Woher kommt dieser Vertrauensverlust in die Parteien, in die Institutionen? Woher kommt die Sehnsucht nach einfachen Lösungen? Diese haben doch nur diejenigen im Angebot, denen jegliche Problemlösungskompetenz fehlt. Ja, es gibt viele Probleme, darunter natürlich auch Probleme, die wir selber als Parteien verursachen. Und es gibt auch eine gewisse Überforderung. Also ich treffe immer wieder Menschen, die wollen alle Probleme auf einmal gelöst sehen. Das geht nicht. Das ist alles viel schwieriger und das müssen wir erklären. Wir müssen erklären, aber wir müssen auch den Wunsch der Menschen respektieren, mitzuwirken. Wir müssen Wege finden, dass die Menschen mitgestalten können. Neue Wege der Begegnung. Wir müssen raus aus der Begrenztheit der Informationen in Internetblasen. Wir müssen wieder eine Verständigungsgemeinschaft aufbauen, die wir ja sind. Ja, und es ist die Angst natürlich immer wieder, die sozialen Ängste. Das alles kennen Sie, damit befestigen Sie sich oft einfach nur die diffuse Angst vor dem Unbekannten. Angst ist ein ganz hinterhältiger Dämon der freien Gesellschaften. Und ich frage mich auch oft, warum technokratisches Denken so stark die Szene beherrscht. Wir brauchen auch eine Strategie, die mit den genannten Unsicherheiten umzugehen weiß. Es fehlt, wie ein berühmter Journalist mal gesagt hat, der Wärmestrom zwischen den Regierenden und den Regierten. Politik sollte das Bedürfnis der Menschen ernster nehmen, sich der Verzweiflung, der Einsamkeit in unserer Gesellschaft mehr widmen und mehr Mitgefühl zeigen. Ja, also wir sind in einer Situation, es geht um den Wandel der persönlichen Lebensverhältnisse, Reform der Politik, des Denkens, der Gesellschaft. Was ist übrigens in Zukunft Fortschritt? Das hat sich doch auch geändert. Was erwarten wir von der Zukunft? Was muss jeder Einzelne leisten, um die Zukunft auch persönlich zu bestehen? Und wir sollten nicht davon reden, dass sich nichts ändern würde und dass alles so bleibt, wie es ist. Nein, wir müssen die Zukunft neu denken. Brandbeschleuniger ist die Migration seit Jahrzehnten. Wenn ich Presseerklärungen aus meinem Ministerium damals lese, sind die gleichen Argumente festzustellen. Also wir schleppen ein Problem mit uns herum, und die Situation wird ja jetzt versucht, in den Griff zu bekommen. Aber eines ist ganz wichtig, dass wir den Menschen deutlich machen, es gibt kein Zurück mehr. Es muss Schluss sein mit dem Wahn einer ethnisch reinen Nation. Sie haben es auch schon erwähnt, Frau Präsidentin, viele Leute sind aufgewacht. Und das gibt Hoffnung. Und diese Energien, die da drin stecken, müssen wir jetzt nutzen. Wir müssen den Parlamentarismus auch bewahren, wie wir ihn praktiziert haben. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich sagen, ich kenne jedenfalls auf dieser staatlichen Ebene keinen Ersatz für die repräsentative Demokratie. Ich bin versucht, noch andere Aktivitäten des Deutschen Bundestages zu nennen. Zwei möchte ich immerhin nennen. Das eine ist die zunehmende Beschäftigung mit den Menschenrechten. Also wir müssen die Menschenrechtsverteidiger weltweit stützen. Wir haben das Glück, in einer freien Gesellschaft zu leben. In einer freien Gesellschaft zu leben, in Frieden und Wohlstand. Wer kann das auf der Welt? Und deshalb müssen wir uns denen widmen, die das nicht können. Hannah Arendt hat mal das schöne Wort geprägt: Wir sind frei geboren, um frei zu sein. Und viele Menschen werden sofort unfrei, wenn sie von der Freiheit Gebrauch machen und landen in irgendeinem Straflager. Wir sind frei geboren, um frei zu sein. Und dieses Selbstbewusstsein sollten wir auch den Menschenrechtsverteidigern vermitteln und sie stützen bei ihrer Verteidigung der Freiheit. Und ein zweites, ich sehe auch die Rolle von Kunst und Kultur in der Krise. Das haben wir ja schon bei Covid gemerkt. Sie gibt den Menschen Orientierung, sie gibt ihnen Halt, sie weist in die Zukunft. Also, dass der Bundestag, ich war ja auch mal Kulturminister, sich so intensiv mit der Kulturförderung auf Bundesebene befasst, finde ich einen wunderbaren Fortschritt. Ja, wir haben im Bundestag also beinahe bühnenreife Rededuelle erlebt in der früheren Zeit. Ich erinnere mich, na ja, gut, also Wehner Strauß, das war ja immer eine Aufführung besonderer Art. Aber es gab eigentlich selten Feindschaften, habe ich festgestellt. Und die Rededuelle hier vom Podium waren eigentlich nicht unbedingt das, was man hinterher miteinander besprach. Also man sollte sich vielleicht ein bisschen abmildern in der Auseinandersetzung und die Dramatik etwas herunterfahren. Die Probleme, viele Probleme, meine Damen und Herren, wurden gelöst im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik. Viele Probleme, über die wir heftig gestritten haben, wurden gelöst und es kam zu einer gewissen Befriedung. Das ist auch ein Fortschritt, dass man sich wieder zusammenfand, zum Beispiel mit der Ostpolitik, die dann unter Kohl weiterging, obwohl sie vorher heftigst umstritten war. Also das sind Veränderungen, die dann auch dazu geführt haben, dass wir alle dazu gelernt haben. Ja, ich bin ein alter Mann, dem mitunter vorgeworfen wird, die Lage zu dramatisieren. Meine Damen und Herren, ich will einfach nur erreichen, dass man die Gefährdungen sieht. Man muss sie erkennen, um sie. Man muss sie erkennen, um sie bekämpfen zu können. Und ich bin nicht ohne Hoffnung, nicht ohne berechtigte Hoffnung, dass unsere Gesellschaft die Kraft hat, den Aufbruch in eine neue Zukunft zu schaffen. Halten wir, das ist ein Appell, halten wir noch besser zusammen bei der Lösung existenzieller Probleme unserer Demokratie. Wir können streiten, aber es gibt eine Grundlage, die wir gemeinsam verteidigen müssen. Am Ende noch ein Zitat. Ein Zitat von Stefan Hessel, dessen Familie ja die Wurzeln hier in Berlin hat. Und er war ein wunderbarer Mensch und ein Mitstreiter von mir in den Menschenrechtsgremien der Vereinten Nationen. Und er saß bei der Weltmenschenkonferenz als Delegationsleiter für Frankreich und ich für Deutschland. Und wir haben einen wunderbaren Kontakt gehabt. Er hat ein Buch geschrieben. Empört euch, kurz vor seinem Tode. Es ist heute aktueller als damals noch, und zwar nicht als Anklage, sondern als Aufforderung zum Handeln. Und ich zitiere, wenn man sich über etwas empört, wie mich der Nazi-Wahn empört hat, wird man aktiv, stark und engagiert. Man verbindet sich mit dem Strom der Geschichte. Und der große Strom der Geschichte nimmt seinen Lauf dank dem Engagement der vielen. Ich wünsche mir, meine Damen und Herren, wir, die freien Bürger dieser Demokratie, dass wir aktiv entscheiden, in welche Richtung der Strom der Geschichte seinen Weg nimmt. Danke.
Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Gäste. Es ist ganz und gar nicht selbstverständlich, dass ich heute an dieser Stelle zu Ihnen sprechen darf. Normalerweise sprechen an diesem Podium Menschen, denen Tausende von Bürgerinnen und Bürgern in einer Wahl ihre Stimme gegeben haben und die damit über ein beeindruckendes Mandat verfügen. Die Tatsache, dass gelegentlich auch Menschen ohne politisches Mandat im Deutschen Bundestag sprechen dürfen, sagt viel aus über den Charakter dieses Hauses. Parlamente sind Spiegel einer Gesellschaft, im Bund ebenso wie in den Ländern und Kommunen. Sie reflektieren die politische Ordnung und die gesellschaftliche Wirklichkeit eines Landes. Sie haben einen klaren Rahmen und eine feste Struktur, und doch sind sie beweglich und offen für stets neue Perspektiven. Und auch wenn sie wie Spiegel nie die ganze Wirklichkeit abbilden, reflektieren sie mehr als nur die Oberfläche. Es sind lebendige und zugleich auch zerbrechliche Orte. Ich bin gebeten worden, aus Anlass des heutigen Festaktes über die gegenwärtige Lage der Demokratie und die Perspektiven des Parlamentarismus in Deutschland zu sprechen. Erlauben Sie mir als Historikerin dennoch zunächst eine kurze Rückschau, verbunden mit einigen persönlichen Bemerkungen. Ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Rede gefragt, wann ich in meinem Leben das erste Mal bewusst mit der Arbeit eines Parlaments konfrontiert worden bin. Die Erinnerung daran reicht bis in meine Kindheit zurück. Allerdings hieß das Parlament damals Volkskammer, denn ich wurde 1976 in der DDR geboren. Die frühesten Bilder eines Parlaments, die ich erinnere, stammen aus der aktuellen Kamera der Hauptnachrichtensendung im DDR-Fernsehen. Die Volkskammer war als Scheinparlament ein dermaßen statisches, lebloses Gebilde, dass sich Aufnahmen von den seltenen Plenarsitzungen kaum von den Standbildern unterschieden, die zur Illustration solcher Meldungen neben dem Nachrichtensprecher eingeblendet waren. Mir war klar, dass diese Kammer irgendwie bedeutsam war, aber zugleich erschien das, was dort passierte, völlig belanglos. Meine zweite einschneidende Erinnerung an ein Parlament bezieht sich auf eine Debatte im Bundestag 8 Jahre nach dem Mauerfall. Die Debatte über die Verbrechen der Wehrmacht und die Verantwortung der deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg am 13. März 1997. Ich habe sie seinerzeit nicht live verfolgen können. Der Bundestag tagte damals noch in Bonn. Und der heute nicht mehr wegzudenkende Parlamentssender Phoenix ging erst einen Monat später auf Sendung. Aber ich habe die Debatte über die Nachrichten wahrgenommen und mich seither in Lehre und Forschung immer wieder intensiv damit befasst. Diese Debatte gilt zu Recht als Sternstunde der deutschen Parlamentsgeschichte. Denn trotz der verhärteten Positionen rund um die Frage der Schuld der Vätergeneration entstand in ihrem Verlauf ein nachdenkliches, für viele Abgeordnete zutiefst aufwühlendes Gespräch. Ein öffentliches Gespräch, das nicht irgendwo stattfand, sondern im Bundestag. Gerade deshalb war es ein treffendes Abbild der damals so heftig geführten gesellschaftlichen Diskussion um den langlebigsten Mythos der deutschen Nachkriegsgeschichte, den Mythos der sauberen Wehrmacht. Diese beiden Erinnerungen, die verlogene Volkskammerinszenierung in der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik und die aufreibende, anstrengende, plurale Wirklichkeit des Bundestages, stehen sinnbildlich für die Vielschichtigkeit und auch Widersprüchlichkeit der deutschen Parlamentarismusgeschichte. Ich möchte in diesem Zusammenhang 2 Aspekte besonders hervorheben. Zum einen: Eine Demokratie ist ohne Parlament schwer vorstellbar, aber ein Parlament macht noch keine Demokratie. Die Tatsache, dass selbst autoritäre Regime mit großem Aufwand vermeintliche Volksvertretungen simulieren, unterstreicht nicht nur, wie fragil diese Regime letztlich sind. Es zeigt auch, dass Gewalt allein auf Dauer keinen Staat macht. Denn die Idee der Demokratie, eine der ältesten politischen Sehnsüchte der Menschheit, lässt sich nicht korrumpieren. Simulierte Demokratie ist keine Demokratie. Zum anderen: In einem demokratisch legitimierten Parlament werden nicht nur wirtschafts-, sozial- oder sicherheitspolitische Entscheidungen verhandelt, sondern stets auch die moralischen Grundlagen einer Gesellschaft, das, was als gut und richtig gilt bzw. gelten sollte. Dazu gehört nicht zuletzt und gerade in Deutschland die Auseinandersetzung mit den Ursachen und Konsequenzen historischen Unrechts. Zum Beispiel in Bezug auf die Verantwortung für die im Zweiten Weltkrieg verübten Massenverbrechen in Osteuropa. Nun gehen in einer Gesellschaft die Anschauungen darüber, was gut und richtig ist, für gewöhnlich weit auseinander. Es sind neben anderen Organisationen vor allem die im Parlament vertretenen Parteien, die diese vielfältigen, oft auch widersprüchlichen Anschauungen bündeln, in Programme übersetzen und ihnen über die Gesetzgebung zur Wirkmacht verhelfen. Deshalb steht und fällt die parlamentarische Demokratie mit der Stärke, dem Ansehen und den Ansinnen der sie prägenden Parteien. Parteien haben dabei von jeher keinen leichten Stand. Was sie sollen, die Interessen unterschiedlicher Gruppen in einer Gesellschaft effektiv vertreten, wird ihnen nicht selten als Makel vorgeworfen. Ein gewisses Maß an Skepsis ihnen gegenüber liegt also gleichsam in der Natur der Sache. Doch auch darüber hinaus ist Kritik eine der Grundbedingungen demokratischer Politik, ob in Bezug auf die Arbeit von Parteien oder die Verhältnisse im Land. Ohne Kritik am Status quo wäre eine demokratische Gesellschaft schlicht reformunfähig. Doch mindestens genauso lähmend, wenn nicht gar zerstörerisch, wirkt Kritik, die kein Maß und kein Fundament hat und bewusst irreführend betrieben wird. Damit komme ich zu dem Aspekt, der diesen gegenwärtigen Moment in der Geschichte des Parlamentarismus am stärksten prägt. Die relativ schwache Zustimmung zu traditionellen Parteien und der steigende Einfluss rechts- wie linkspopulistischer und völkisch-nationalistischer Bewegungen. Auch wenn über diese Entwicklung seit Jahren intensiv diskutiert wird, ist bislang zu wenig berücksichtigt worden, was diese Bewegungen im Kern verbindet. Entsprechend hilflos steht man ihnen gegenüber. Was diese Bewegungen im Kern verbindet, ist ein mehr oder weniger unverhohlener Antiparlamentarismus, der zumal in Deutschland eine noch viel längere und folgenreichere Geschichte hat als der Parlamentarismus. Parteien, die heute auf Populismus und Nationalismus setzen, als hätte es das 20. Jahrhundert nicht gegeben, treten nicht an, um für die Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt zu wirken oder eine sachgerechtigere Politik zu machen. Dafür müssten sie akzeptieren, dass es das eine wahre Volk nicht gibt und nie gegeben hat. Dass Mehrheiten nur über Kompromisse zustande kommen und dass Macht in einer Demokratie stets nur auf Zeit verliehen wird. Sie treten vielmehr an, um im vermeintlichen Namen des vermeintlichen Volkes alle anderen Parteien nicht in die Opposition, sondern gänzlich aus der politischen Landschaft zu verdrängen. Denn diese Parteien gelten nicht als legitime politische Konkurrenten, sondern als Versager, als Verräter am Volk, als Feinde. Populisten und Nationalisten treten auch nicht an, um die demokratische Ordnung und ihre Parlamente zu stärken, sondern um sie zu entmachten. Sie gerieren sich als Volksbewegung und versprechen Mitmacht, Demokratie, Bürgernähe und eine Politik für die Mehrheit. Aber dies sind sinnentstellte Begriffe, reine Floskeln, die die antiliberale und antiparlamentarische Stoßrichtung ihrer politischen Weltanschauung verschleiern sollen. Sie wollen, dass das Volk verabschiedete Gesetze kippen kann, was die Parlamente in ihren Grundfesten erschüttern würde. Mehr noch, wenn Entscheidungen gewählter Volksvertretungen jenseits von Wahlen oder dafür zuständigen Gerichten gekippt werden könnten, würde das auch das Wahlrecht, wie wir es kennen, untergraben. Derlei Forderungen Derlei Forderungen treffen in den letzten Jahren überall, aber insbesondere in Ostdeutschland, auf immer größere Zustimmung. Dort wirkt einerseits das vermeintlich volksdemokratische Erbe der SED-Diktatur nach, die mit ihren abstrusen Ideen von sozialistischer Demokratie und deutscher Einheitspartei immer auch eine national-populistische Dimension aufwies. Andererseits haben 1989 vor allem basis- und direktdemokratische Vorstellungen zum Sturz dieser Diktatur geführt, in mutiger und bewusster Abgrenzung zum scheindemokratischen Popanz des Regimes. Auch deshalb sind in Ostdeutschland bis heute plebiszitäre Demokratieideen stärker verbreitet als anderswo. Und zugleich hat es die repräsentative Demokratie dort deutlich schwerer. Sie braucht Zeit. Und dennoch, das sollte dabei nie vergessen werden, dennoch wählt die Mehrheit der ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger keine populistischen oder extremistischen Parteien. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund halte ich es für essentiell, von der repräsentativen Demokratie nicht nur im Krisenmodus zu sprechen, sondern sie als Überzeugungswerk zu verstehen. Die parlamentarische Demokratie lebt von der Kunst der Überzeugung, vom Gewicht des besseren Arguments als Voraussetzung für eine wirksame und am Ende weitgehend konsensuale Auseinandersetzung mit anstehenden Problemen. Deshalb gilt es für Sie, mehr Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das heißt, auch wer überzeugt ist, dass die parlamentarische Demokratie noch immer die beste Regierungsform ist, weil sie den meistmöglichen Menschen ein würdiges Dasein ermöglicht, muss in der Lage sein, diese Überzeugung immer wieder neu zu begründen. Wer überzeugt ist, dass politische Parteien nach wie vor die zentrale Rolle in der politischen Willensbildung spielen sollten, wie es das Grundgesetz vorsieht, muss fähig sein, diese Überzeugung glaubhaft zu unterfüttern. Und wer überzeugt ist, dass die anstehenden Herausforderungen dermaßen gewaltig sind, dass es mehr denn je auf die Teilung und Delegation von Verantwortung an eine professionalisiert arbeitende Politik ankommt, muss dies anhand konkreter Problemlagen und Lösungsansätze belegen können. Doch all das ist nicht nur eine Aufgabe der als Altparteien verschriebenen traditionellen Parteien oder der jeweils politisch Verantwortlichen in diesem Land. Vielmehr braucht es Stimmen aus der ganzen Breite und auf allen Ebenen der Gesellschaft, die für die repräsentative Demokratie werben, sie aus Überzeugung zu ihrer Sache machen und die für sie eintreten, nicht trotz, sondern wegen der seit 1949 bestehenden Tradition, der demokratischen Konvention. Der Einsicht in die Sinnhaftigkeit des Bewährten. Dafür ist es nötig, sich aus der Logik des populistischen und extremistischen Antiparlamentarismus zu befreien. Diese Logik hat dank der sozialen Medien eine Reichweite erlangt, die ihr weder symbolisch noch faktisch an Wählerstimmen gemessen zukommt. Ihr verfällt, wer die Migration zur Mutter aller Probleme erklärt, wer Bürgernähe zum Maß aller Politik stilisiert, wer Forderungen mit Verweis auf die Leute zu begründen versucht Dem verfällt auch der, der das Land den Sorgen und Ängsten derer ausliefert, die am lautesten schreien. dieser nicht nur gefährlichen, sondern auch unendlich ermüdenden Logik und Sprache gilt es, die Stärken des Parlamentarismus und der Parteiendemokratie dezidierter entgegenzuhalten, als das oft geschieht. Appelle wie dieser reichen dafür nicht. Es braucht viel intellektuelle Energie, demokratiepolitische Fantasie und pragmatischen Einsatz in den Parteien und weit über sie hinaus. Und dafür lohnt es sich unbedingt, nicht nur aus der bundes- oder westdeutschen Demokratietradition zu schöpfen, sondern auch aus der ostdeutschen Demokratiegeschichte, aus den vielen tausend positiven Aufbrüchen der letzten Jahrzehnte Richtung Freiheit und echter demokratischer Teilhabe. Ich möchte meine Rede mit einem Glückwunsch und einem Dank beschließen. Herzlichen Glückwunsch, verehrter Bundestag. Man sieht Ihnen Ihre 75 Jahre rein äußerlich überhaupt nicht an. Aber Ihr langes Bestehen, Ihre in bewährte Regeln und Verfahren geronnene Erfahrung sind Stabilitätsanker für dieses Land. Und ich danke Ihnen, den Mitgliedern des 20. Bundestages, wie allen Mandatsträgerinnen und Trägern, die sich landesweit für das Gemeinwohl und ein humanes Zusammenleben engagieren, für ihre Arbeit im und für ein Parlament. Ihr Mandat und ihr persönliches Wirken sind unmittelbarer mit der Idee der Souveränität des Volkes verbunden als das Amt eines Kanzlers oder einer Kanzlerin. Parlamente sind nicht nur Spiegel der Gesellschaft, sie sind das Rückgrat der liberalen Demokratie, einer Ordnung, die sich ihren Namen immer wieder neu verdienen muss und für die es immer wieder neu zu werben gilt. Nicht verzagt und aus der Defensive, sondern mit Zuversicht und aus voller Überzeugung. Vielen Dank.